vier Fälle der Entfesselung. Entfesselung 1. 1959 betritt Edward Oakley Thorpe zum ersten Mal ein Casino. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielern ist er Mathematikprofessor am MIT und hat ein Händchen für die Anwendung der Theorien der Praxis. Er ist in Las Vegas, um etwas Geld zu verdienen, aber eigentlich, um einen Punkt zu beweisen. Er nutzt einen IBM 704-Computer und Fortran-Codes, um seine Gewinnchancen quantitativ zu berechnen und wird so zum Pionier der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Außerdem baut er zusammen mit seinen Kollegen am MIT Claude Shannon, dem Vater der Informationstheorie, den ersten tragbaren Computer, 61. Zu einer Zeit, als Computer Raumgröße hatten, wie uns Julian gezeigt hat, haben Thorpe, Shannon und Shannons Frau sich miteinander vernetzt, um ihre Vorteile am Roulette-Tisch zu verbessern. Computer wurden nicht von Spielstätten verbannt, nur weil niemand etwas erwartete, das von einer Vielzahl von Experten geliefert und installiert werden musste. Es dauerte ein weiteres Jahrzehnt, bis Computer aufgrund einer Vielzahl von Experimenten verboten wurden, die von einer Generation durchgeführt wurden, die von Einzelgängern wie Ed Thorpe beeinflusst wurden. 1961 hatte Thorpe Beat the Dealer veröffentlicht, ein Buch, das sofort zum Erfolg wurde, da es mathematisch zum ersten Mal bewies, dass der Hausvorteil im Blackjack überwunden werden konnte. Er veröffentlichte seine Forschungen über das Glücksspiel offen, weil er es für eine akademische Übung hielt. Thorpe suchte jedoch nach einer größeren Beute und fand sie in einem viel größeren Ökosystem, dem globalen Finanzwesen. Er verließ die akademische Welt und begann, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Finanzmärkten weiterzuentwickeln und zu nutzen. So wurde er 1969 ein Gründer eines Hedgefonds, der zum ersten quantitativen Hedgefonds der Finanzgeschichte wurde, und er inspirierte Generationen von Mathematikern und Ärzten, die seither sich scharen. Der Mann, der zusammen mit dem Vater der Informationstheorie des ersten tragbaren Computers wurde, wurde zum Vater des Quants. Thorpe wechselte vom Produzenten von öffentlichem Wissen zum Produzieren von Wissen für den Profit weniger. Er behauptete, das Modell und die Formel entwickelt zu haben, die in der Finanzwelt am bekanntesten sind, aber er hat es nicht veröffentlicht, um die Interessen der Aktionäre veröffentlicht, und damit wurden Black-Scholes und Merton bekannt, die Finanzwelt für immer verändert zu haben. Donald McKenzie spricht beispielsweise von der Performativität, um den Einfluss des Wirtschaftsmodells auf die Praxis im Finanzbereich zu bezeichnen. Das ist der neoliberale Zustand, und Thorpe ist seine Verkörperung, ein Wissenschaftler, Unternehmer, Philanthrop, der sich auf Informationsmärkten engagiert und die Wahrscheinlichkeit ausnutzt, um das Risiko als produktive Tat zu nutzen. Diese Bedingung setzt sich zusammen aus der Idee des Nachkriegsfortschritts der Kybernetik und der Spieltheorie, der keynesianischen Wohlfahrtspolitik und einer internationalen Interdependenz zwischen westlichen Nationen und USA, dem Bretton Woods-Modell, das jetzt kollabiert, und das neoliberale System setzt sich durch. Unbounding 2. Das Jahr des Umbruchs ist 73. Es ist auch das Jahr, in dem das Bretton Woods-Abkommen aufgegeben wurde und infolgedessen der Dollar-Gold-Bindung sowie das quasi fixierte internationale Währungssystem zusammenbrachen. Die Märkte traten in ein viel riskanteres Umfeld ein. Im gleichen Jahr wurden Fisher Black und Myron Scholes schlug ein theoretisches Modell und eine Formel vor, das auf Volatilität basiert. Volatilität ist Risiko. Das ist ein Finanzterminus für Risiko. Dieser neue Ansatz, von dem Thorpe sagt, dass er ihn zuvor angewandt hat, reagiert auf neue Unsicherheit. Und bereits im selben Jahr wurde der Handel mit Derivaten institutionalisiert durch die erste Optionsbörse, die Chicago Board Options Exchange. Dieser Umstellung ist nicht zu unterschätzen. Vor 1973 waren Derivate reines Glücksspiel und damit unmoralisch und in den USA sogar war es nicht moralisch anerkannt. Und dann kam allerdings technologische Innovation, wissenschaftliche Forschung und Menschen wie Black, Scholes, Thorpe und Merken haben dieses Spiel zu einer wissenschaftlich fundierten technologischen Anwendung gemacht. Microchip-Switching trifft auf Brownsche Stochastik, auf probabilistische Bewertungsverfahren. In einem solchen Risikoumfeld sind Marktschwankungen entweder eine Bedrohung oder eine Chance. Innerhalb der rechtlich vorhandenen Unsicherheit ist das Risiko der entscheidende Unterschied, der quantitativ formuliert werden muss. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und kein Orakel kann das sagen, aber wir können Vorhersagen und Erwartungen formulieren. Sie beschreiben in einem Gesprächsumfeld, in den Finanzmärkten ist Mathe die Sprache der Preisbildung. In der Finanzwirtschaft, und das ist auch wichtig, das zu erwähnen, gibt es nicht ein Wert als solchen. Es gibt keinen Wert, es gibt nur einen Preis. Daher ist die Produktionsweise in der Finanzwirtschaft die Produktion von Risiken, die Produktion quantitativer Aussagen über die Zukunft aus einem Datenarchiv, das man als Vergangenheit bezeichnet, und aus stochastischen Daten. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt in rekalibrierten Kaskaden, Ableitung auf Ableitung, Erwartung auf Erwartung, unaufhörlich rekalibriert, um jede Anpassung, jede Schwung, jede kontingente Bewegung aufzunehmen. Daraus ergibt sich der massiv höhere Nominalwert der Derivatemärkte im Gegensatz zu den Vermögenswerten. Da die erstgenannten sowohl die Erwartungswerte als auch die am Markt notierten Basiswerte implizieren. Aus dem Switching Engine wird der Pricing Engine, ein automatisiertes Orakel voll kontingenter Stimmen, und das Profit Center verschiebt sich auch nicht nur einmal vom Händler auf dem Parkett über Quanten, die quantitativen Analysten, zu den Entwicklern, also den Programmierern. Und bald hören wir davon. Bald werden Programmierer erfolgreich neuronale und künstliche Intelligenz implementieren, die ihre Aufgabe bei der Entwicklung von Handelsalgorithmen übernimmt. Aber das heißt, sie schaffen sich selbst ab. Das wird aber nicht das Ende der menschlichen Eingriffe und Umstrukturierung sein, wie wir sehen werden. Hier auf dem Höhepunkt des neoliberalen Zustandes kollabiert er und weicht einen neuen Zustand. Die Wertsteigerung ist weniger eine Ableitung des unternehmerischen Ethos und des Gewinnregimes, sondern folgt vielmehr dem Markt als solchen, bewegt sich entlang der Volatilität, um Risikooptionen zu nutzen, die künftige Erwartungen miteinander in Beziehung setzt. Unter anderem ändert sich die Sprache dieser neuen Macht radikal. Finanzmärkte, also Derivatmärkte, sind nicht im Geschäft der Repräsentation. Sie kümmern sich nicht darum, uns Geschichten zu erzählen, uns mit Bildern zu besiegen, uns mit Branding zu überzeugen. Sie haben keine Zeit und verschwenden keinen Gedanken an Repräsentation. Vielmehr ist die Sprache der Macht in der Finanzwirtschaft performativ. Sie versucht nicht nur die Schwankungen, Unsicherheiten, zufälligen Eventualitäten ihres eigenen Systems zu kontrollieren, sondern sie produziert und reproduziert in jedem Teilchen in das derivate Paradigma. Es verlässt die Finanzwelt und schwappt über in andere Bereiche. Es lässt die Welt und alles andere in ihr performativ agieren. Alles, was noch an Repräsentation glaubt, wird weggespült und ausgelöscht. Das ist der derivative Zustand, in dem Leverage und Volatilität die Leitbegriffe sind. Wenn wir den Liberalismus und die Finanzialisierung kritisieren, dann sehen wir nur eine Seite der Medaille. Und wir sehen nicht, wie die neue Ordnung funktioniert. Wir müssen das andere Gesicht betrachten. Die Schuldaufnahme, die sich der Zukunft öffnet, die gelebte Präsenz erweitert als Möglichkeit, die zukünftige Verpflichtung gegenüber den bedingten Preisaktualisierungen neu zu kalibrieren. Diese Verschuldung nennt man Leverage. Sie eröffnet und vermehrt Optionen, Erwartungen, Ausbeutung. Sie ruht auf den Schulden derer, die sie reproduzieren, und kalibrieren ihre Positionen neu. Da haben wir einen Einblick in die Klassenverhältnisse des Finanzkapitalismus. Kapitalismus. Die Oberschicht ist die Leverage Class, die ihre Zukunft durch Schulden schafft, die sie mit künftigen Gewinnen und der gegenwärtigen Ausbeutung der Schuldenklasse trägt. Die Mittelschicht hat Zugang zu einigen Leverage-Formen, nicht nur finanziell, aber zum Beispiel in der Schulbildung. Allerdings weniger als die Oberklasse. Dann haben wir die unteren Schichten, die durch Schulden gebunden sind, die sie kaum einlösen können. Dann haben wir die Parias, die Unberührbaren, die überhaupt nicht mal Schulden aufnehmen können. Sie können also in der sozialen Ordnung der heutigen Zeit nicht teilnehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel Mikrofinanz, eine Form, die es möglich macht, dass die Parias in die untersten Ränge der unteren Klassen aufsteigen. Entfesselung 3. In den späten 70er Jahren experimentieren die Eudemer und seine Gruppe von Physikstudenten und Absolventen, die sich an Edsorb orientieren, mit tragbaren Computern in Casino-Spielen, um Roulette zu spielen. Sie nutzen den technologischen Fortschritt und die Computerisierung und einige Leute aus der Gruppe gründen Hedgefonds. 1991 wird die Prädikation zum Namen einer dieser Hedgefonds, der als Pionier des Blackbox-Tradings, also vollautomatischen Handels, gilt. Diese Generation von Mathematikern und Ärzten traf nicht auf einen voll entwickelten Karriereweg als Quanten in der Finanzwirtschaft. Sie wechselten zwischen Wissenschaft und Finanzwesen. Zum Beispiel einer der Gründer, J. Doyne Farmer, gründete auch das Complex System Group am Los Alamos National Laboratory und war Professor am Santa Fe Institute for Complexity und auch am Institute for New Economic Thinking in Oxford. Künstliche Intelligenz und andere algorithmische Praktiken fanden ein reiches Feld für Experimente im Finanzbereich und aufgrund der Deregulierung, was in hohem Maße die Selbstregulierung eines privaten Unternehmens innerhalb des öffentlichen und politischen Systems bedeutet und der Verfügbarkeit von massiven Daten, als Herzstück kapitalistischer Gesellschaften können sich Algorithmen, Automatisierung ausdehnen. Ganz besonders in frühen 90ern haben wir das gesehen. Finanzexperten wie Haim Bodek arbeiten an Algorithmen, die menschliche Händler ersetzen können. Und in Zusammenarbeit mit Datenexperten aus anderen Bereichen programmieren sie riesige Datensysteme, die Daten nicht nur auswerten, sondern auch verfügbar machen. Eine entscheidende Kapazität für den automatisierten Handel. Das nennt man dann später Big Data Prognostics. Und jetzt gibt es jemanden, der alphabetische Codes entwickelt, Plattformen schafft und diesmal als Eskalation. Donald Trump entwirft Twitter als neuen Dark Pool, in dem die Erzeugung von Rauschen ein Wettbewerbsvorteil ist und Eskalation, also die Erzeugung von Volatilität, führt zum Zusammenbruch des Wahrscheinlichkeitsparadigmas. Für ihn ist es wichtig zu twittern, um enorme Ereignisse zu erzeugen. Da kann man nicht folgen, weil diese Fat Tails sind extreme Ereignisse, die man nicht komplett überblicken kann. Und damit hat man einen Vorteil, der nicht ausgeglichen werden kann durch die Progressiven in Amerika, die noch in diesem alten Wahrscheinlichkeitsregime verhaftet sind. Und hier wird Wahrscheinlichkeit genutzt und die Realitäten werden genutzt, um die Zukunft und die Gegenwart zu rekalibrieren. Was wir brauchen, ist ein enormer Wandel, der es uns ermöglicht, diesen Wandel für kollektive Formen der Zusammenarbeit gegen die Gewalt des Kapitals zu entwickeln. Wie gesagt, es ist Zeit, die performative Semiotik der Macht zu erkennen. Und wie die Leute es gelernt haben, repräsentative Figuren zu dekodieren, müssen wir, denke ich, auch als Körper in diesem neuen Prozess involviert sein, als sensorisches, als aktives Organ, sozusagen als Körperagentur mit allen unseren kommunikativen Möglichkeiten.